manchmal denke ich mir, und wenn ich nichts transportieren kann an Geschichten, vielleicht kann ich zumindest das transportieren, dass man hier wieder ein bisschen zufriedener mit dem ist, was wir haben. Denn diese Freiheitsbeschränkung tut wirklich körperlich und psychisch weh. Es macht sich wahnsinnig. Ich bin, wenn ich im Iran bin, manchmal kriege ich so einen Ausraster dann dort, weil ich meine, natürlich, wenn du in einer Demokratie geboren wirst und dann sagen dir ständig Leute, was du machen sollst und wie du dich verhalten sollst und dass du das nicht darfst und das nicht. Ich kriege da wirklich manchmal so cholerische Anfälle, auch ganz gerne mal in so einem iranischen Ministerium. Dann zieht mich mein Team immer von hinten wieder so zurück und sagt, Nathalie, wenn du jetzt ausflippst, kriegen wir gar nichts mehr. Weil das ist eben so willkürlich. Es gibt kein Gesetz, das dir irgendwas zugesteht, sondern wenn ich denen blöd komme, sagen sie, dann kommen sie mal morgen wieder. Mhm. Und dann beginnt halt diese Willkür und diese Tyrannei. Und das macht mich wahnsinnig.
Salam. Hallo, das ist nicht nur ein arabischer Gruß für Hallo, sondern so grüßt man auch im Iran. Denn mein heutiger Gast ist die Iran-Korrespondentin der ARD, Nathalie Amiri. Ich freue mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben, denn sie pendelt ja quasi ständig zwischen ihrer Heimat München, Iran und den Nachbarländern. Praktischerweise war sie in Berlin und trotz ihres vollen Terminkalenders haben wir es geschafft, diese Folge in aller Herrgottsfrühe aufzunehmen. Nathalie Amiri ist Journalistin, Moderatorin und leitet, wie schon gesagt, das ARD-Büro in Teheran. Sie moderiert außerdem den ARD-Weltspiegel und das Europamagazin Euroblick für den Bayerischen Rundfunk. Ich habe mit ihr natürlich über ihre, ja, zweite Heimat Iran gesprochen, denn ihr Vater stammt von dort. Sie ist also beruflich und privat sehr eng mit diesem Land verbunden. Ich war vor etwa 3 Jahren selbst schon mal im Iran, habe aber, und da bin ich mir ziemlich sicher, nur einen Bruchteil von diesem faszinierenden Land auf vielen Ebenen kennengelernt. Nathalie hat mit mir sehr offen und ehrlich über das Land und die derzeitige Situation gesprochen, insbesondere über die junge Generation im Iran, die immer wieder auf die Straße geht, mehr Freiheiten fordert und versucht, sich gegen das Regime zu stellen, auch wenn sie alles dafür riskiert. Oder warum die Iraner und Iranerinnen die Zeit, als 2015 das Atomabkommen mit den UN-Mächten vereinbart wurde, als Flitterwochen bezeichneten. Nathalie erklärt mir auch, was es mit Taruf, der etwas angestaubten iranischen Höflichkeitsform, auf sich hat und wegen der sie im Studium viel zu oft Gäste zu Besuch hatte und kochen musste. Apropos Kochen, hol schon mal dein Rezeptebuch raus. Sie erklärt auch, wie man den teuren Safran richtig zubereitet. Und am Ende gibt's eine, finde ich, sehr, sehr berührende persönliche Geschichte zu einem sehr besonderen Teppich. Das Foto von diesem habe ich übrigens auf der Instagram-Seite des Zenit-Magazins verlinkt. Schau doch mal rein. Für alle, die jetzt erst einschalten, kann ich empfehlen, den Teaser und die erste Folge nochmal anzuhören, weil ich da erkläre, warum ich den Podcast mache und wer eigentlich Zenit ist. Ich bin gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Dann jetzt viel Spaß beim Zuhören. Startet gerade oder ja, echt durch, so dieses Label, was ich cool. Ganz cool finde. Weil natürlich klar so.
Die Libanesen sind ja auch gute Geschäftsmenschen.
Das stimmt. Aber ja, gut, das typische Klischee kenne ich immer von Iranern, dass sie alle Ärzte und Ärztinnen sind.
Oder Teppichhändler.
Oder Teppichhändler, das stimmt auch
wieder. Mein Papa zum Beispiel.
Ach so, ja.
Entweder sind sie Ärzte oder Teppichhändler.
Ja, Libanon ist so Business oder Finance oder Versicherung. Yeah. Was anderes gibt es irgendwie nicht.
Und also schöne Frauen.
Architektur. Ja, aber gut, das ist im Iran auch so. Also
stimmt.
Eigentlich. Ja. Also das, ich war ja auch mal vor 3 Jahren im Iran.
Deswegen. Echt?
Aber da können wir gleich da erzählen. Moment. Khosh Hamadid, herzlich willkommen. Stimmt das?
Also Khosh Omadid.
Oh Gott. Gleich ins erste Fettchen getreten. Chetori?
Chetori.
Chetori.
Khel khubam. Merci.
Das ist dann, dir geht's gut?
Ja, also wie geht's dir? Und mir geht's sehr gut. Ah, sehr auch wenn es ein bisschen früh ist. So.
Und eins wollte ich noch sagen. As didar ish shoma khosh waktam.
Ja, as didar ish shoma khosh waktam.
Also schön, dich kennenzulernen.
Ja, genau. Also ich genau.
Ich freue mich sehr. Das wollte ich nur.
Vielen Dank.
Mein bisschen Persisch.
Jetzt sag doch mal auf Arabisch. Ich liebe Arabisch.
Ja, Marhaba. Oh Gott.
Ahlein.
Ja, man kann, es gibt ja, ja, man kann Ahlan sagen, also willkommen, dass du hier bist, und oder Marhaba, hallo. Kifik heißt, wie geht's dir?
Schöne Sprache.
Und,
ich liebe es auch.
Aber da könnte man jetzt wieder, glaube ich, natürlich dann anfangen, ja, in dem Land sagen sie es so, und dann, das ist ja im Iran dann, sage ich mal, relativ allgemein gesehen, also ist ja.
Ja, das stimmt. Also wenn man in die Provinzen geht, also Loren oder so verstehe ich gar nicht.
Loren?
Ja.
Wo ist das?
Im Iran ist ja ein Vielvölkerstaat.
Ja.
Und 49% der Iraner sind ja Minderheiten, also gehören Minderheiten an. Und das ist ja auch immer das Gefährliche, wenn es zu einem Bürgerkrieg kommen würde, dann würde dieses Land auch Gefahr laufen zu zerfleddern, weil es einfach sehr viele Minderheiten gibt, die dann auch separatistische Bewegungen anstreben könnten.
Okay. Da fangen wir schon mal gleich mit einem
Thema an. Drin.
Genau. Nee, aber was ich gleich mal, oder mit dem ich gleich starten wollte, du sprichst 6 Sprachen, habe ich gelesen. Also sprich Deutsch, Englisch, Farsi, also die iranische Amtssprache, wenn man so will. Und Arabisch auch?
Ja, also ich habe 6 Sprachen gelernt. Wie viel da noch aktiv ist, würde ich jetzt ganz ungern austesten, vor allen Dingen Französisch.
Nein, Gottes Willen.
Das ist echt lange her.
Auf meinem Lebenslauf steht auch mal Französisch und ich weiß auch nicht mehr, wie viel.
Ja, das gehört irgendwie so drauf. Ne? Ich hatte auch 9 Jahre Französisch, aber es ist wirklich, ich habe einfach in meinem Gehirn nicht so viel Platz. Und Sprachen, so ne, Englisch und Deutsch und Persisch, also Farsi sind so in der vorderen Hälfte meines Studiums sehr aktuell und aktiv. Und natürlich ist Arabisch, ich habe zwar in Damaskus studiert, auch ein halbes Jahr, und da konnte ich mich auch wirklich gut unterhalten. Aber dann wenn du das nicht aktiv sprichst, dann gerät das in Vergessenheit.
Ja, die Praxis, ne? Ich hatte damals im Studium, ich habe ja Arabistik studiert, hätte ich mich zwischen Persisch und Türkisch entscheiden können. Ja. Ich habe dann aber Türkisch gewählt, was jetzt wiederum auch nicht mehr so in meinem vorderen Hirnbereich ist.
Also ich will jetzt auch Türkisch lernen. Ich habe auch das Gefühl, weil ich jetzt schon, ich meine, ich bin schon so lange auch die Vertreterin in dem Studio der ARD in Istanbul, und ich höre ständig Türkisch und ich habe das Gefühl, eigentlich kann ich's, aber ich, wenn ich übersetzen müsste, kein Wort. So, deswegen will ich jetzt mit Türkisch anfangen, was auch nicht so leicht sein soll.
Ne? Also ich finde ja immer, Arabisch ist eine der schwierigsten Sprachen der Welt. Und wenn du das einmal versucht hast zu lernen, dann finde ich irgendwie alles andere.
Es war ja auch im Studium der heimliche NC.
Ja,
also
ja,
der
ja,
durch die Arabischprüfung gekommen ist, da wurde ausgesiebt bei der Arabischprüfung. Also es sind irgendwie
ganz
so
radikal.
70% dann gegangen aus diesem
Also schon
Studium.
Im ersten Semester.
Genau.
Irgendwie die paar Smalltalk-Vokabeln ist man gleich mal raus.
Also du kannst ja Arabisch auch von deinem Elternhaus, aber bei mir war das so, ich habe das wirklich nie richtig verstanden im Studium. Ich habe in Bamberg studiert auf Diplom und habe dann zweite Sprache Arabisch genommen und dann bin ich nach Damaskus gegangen und plötzlich habe ich die Grammatik und die Sprache auf Arabisch erklärt bekommen und plötzlich war alles schlüssig. Es war wie eine ganz durchschaubare mathematische Aufgabe. Es war total intelligent, ist diese Sprache. Nur versucht man es in Deutschland irgendwie über den Lateinstrang zu erklären und das funktioniert nicht. Deswegen ist es so unglaublich, es kommt nicht an.
Ja, Arabisch auf Deutsch zu erklären ist einfach nicht richtig.
Nee, genau.
Und da hast du total recht. Ich meine, ich fand die Grammatik bis heute, finde ich, schwierig, auch auf Arabisch. Aber bei mir war es immer so, ich musste es wirklich sprechen und egal wie viele Fehler ich mache und dann einfach drauf los und dann kommt so mit der Zeit.
Ja.
Das ist bei mir mit Sprachen so. Jeder ist ja da anders. Ich hatte da auch Kommilitonen in meiner Uni, die haben, weiß ich nicht, sich einmal die Vokabeln durchgelesen, konnten sie.
Ja,
also so richtige Cracks. Und das waren dann Deutsche tatsächlich auch.
Sehr ich hatte auch so jemanden im Studium, der hat dann die Zeitungen immer durchgelesen, die iranischen. Und ich war immer in so einem Zugzwang, weil ich ja einen persischen Papa habe. Und dachte mir dann, oh, ich muss es doch viel besser können. Und der kam dann mit solchen wahnsinnig tollen Fachbegriffen an. Und ich habe so Bossenpersisch gesprochen.
Quantenphysik Persisch oder Farsi. Eigentlich sagt man ja, man sagt ja Farsi.
Farsi,
ne? Also Persisch ist ja eigentlich, warum sagt man, da gibt es ja auch immer, gibt es ja irgendwie so Unterschiede, warum man jetzt
Ja, man sagt, so man sagt, Farsi ist einfach die, also die Bezeichnung der Sprache.
Und Persisch ist so wie,
ja, Persisch essen und Persisch sprechen und so. Persisch, man sagt ja auch, also die ganz alte Generation sagt ja auch Persien.
Ja. Wie Arabien.
Und die, ja, also die, auch wenn sie Persien wahrscheinlich nicht mehr wirklich aktiv miterlebt haben, als es war vor 1900, ich glaube 23 oder so, wurde es umbenannt, dann in Iran. Aber ich glaube, das waren auch die Schlagzeilen früher in diesen ganzen Klatsch-Nachrichten. Da war ja Faradiba und Soraya war irgendwie die meist abgedruckteste Frau in diesen Yellow Pages in Deutschland. Also jeder kennt Faradiba und Soraya. Mhm. Soraya ja vor allen Dingen die zweite Frau des Schahs, weil sie war ja auch Halbdeutsche.
Pahlavi. Du hast es ja jetzt gerade schon erwähnt, du hast in Bamberg Orientalistik studiert, also so hieß das, und mit Schwerpunkt Iranistik.
Genau.
Aber hast du dort erst Iran oder Farsi gelernt oder kanntest du das vorher auch schon durch deine Familie?
Nee, mein Vater, die Perser sind ja so ein bisschen anders als die Türken, wenn ich da jetzt mal so einen Pauschalvergleich aufstelle. Ne? Ich war immer so wirklich auch ein bisschen eifersüchtig und neidisch auf die türkische Familien, die ihren Kindern einfach diese Sprache weitergegeben haben. Und jeder, auch Halbtürke, kann Türkisch. Mhm. Und bei Persern ist es nicht so. Also ich bin eine der wenigen Halbperserinnen, die Farsi spricht. Und auch meine Schwester spricht ein paar Brocken nur. Und ich habe das dann wirklich im Studium gelernt. Ich habe dann damals meinem Vater gesagt, ja, Papa, hättest du mit mir Persisch gesprochen, hätte ich was Anständiges studiert. So Zahnmedizin oder Jura oder so, mit dem man halt was auch wird. Ne? Aber jetzt muss ich halt leider meinen Wurzeln auf den Grund gehen.
Verstehe. Und war das dann auch so, dass du, also weil du ja sagst, im Schwerpunkt Iranistik und deinen Wurzeln auf den Grund gehen, dass du eben dann schon früh das Interesse zu diesem Land, oder was hat sozusagen das Interesse an diesem Land geweckt? Also außer jetzt vielleicht die Sprache, oder war das auch irgendwie deiner Familie? Oder?
Ich glaube, ich bin mit dem auf die Welt gekommen. Mhm. Ich bin ja in München geboren und aufgewachsen und als damals der Iran-Irak-Krieg lief, war der auch ständig Bilder in der Tagesschau und in den Nachrichten. Und immer wenn ich Iran gesehen habe, und ich war 3 und das waren Kriegsbilder, die auch, das sind ja keine schönen Bilder, habe ich gesagt, ich gehe Koffer packen. Also ich habe immer so einen Drang verspürt, auch in diesem Land zu arbeiten und auch diese zwei Länder und Kulturen zu verbinden und sie gegenseitig verständlicher zu machen. Mhm. Was ja dann letzten Endes dann auch irgendwie dann mein Beruf wurde, auch wenn gar nicht geradlinig. Also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich nicht gesagt, ich will mal die Iran-Korrespondentin der ARD werden. Aber so, es gibt sicher ein total tolles Zitat oder Gedicht von Hafez dazu oder von Khayyam oder so, dass man
alle Wege führen nach Rom.
Ja, so oder immer. So, lass dich mit dem Fluss treiben, mit den Wellen und irgendwo kommst du schon an.
Ja, aber das ist doch, ich glaube, berechtigt. Ich glaube, das ist ja auch nicht schlimm, wenn man nicht immer so geradlinig vorankommt. Und wie bist du dann aus Journalistin, wenn man das so bezeichnen möchte, geworden dann nach dem Studium?
Ich habe nach dem Studium 2005 war ich fertig und bin dann, wir sind direkt in den Iran mit damals Mann und Kind und sind dann habe ich in Teheran an der deutschen Botschaft gearbeitet für 2 Jahre und da wurde ich dann abgeworben von der ARD. Ah. Da gab es dann damals den Leiter des ARD-Studios, Peter Metzger, der dann auch mein Mentor wurde und mein, ja, ich weiß es nicht, wie man das nennt, aber mein guter Engel, der mir ganz viel beigebracht hat und mir gezeigt hat, wie Journalismus funktioniert. Und dann sind wir in diese grüne Bewegung, grüne Revolution 2009 so reingeschlittert. Und da gab es so viel zu tun, dass ich dann inzwischen schon 2 Jahre für die ARD als Producerin gearbeitet habe. Und dann aber so automatisch, so learning by doing, dann auch in diese Reporterrolle übergegangen bin. Ja, und dann dann war ich plötzlich Journalistin. Ja. So, über Nacht.
Auch nicht schlecht. Naja, aber manchmal so Zufälle sind manchmal
besser. Ja, aber ich meine, was macht auch Journalismus aus?
Ja.
Du musst im Grunde genommen eine bestimmte Fähigkeit haben, aufmerksam zu sein, Geschichten zu sehen, zu transportieren. Ich glaube schon, dass man als Journalist empathisch sein sollte und auf die Menschen zugehen sollte. Man sollte auf keinen Fall auf dem Schreibtisch sich seine Geschichte in Deutschland zusammenschreiben und dann dahin gehen in das Ausland und dann sich seine Geschichte zurecht pflücken, ja, dass es in das Drehbuch passt, sondern ich habe das noch nie so gemacht. Ich gehe hin und höre mir an, was die Leute zu sagen haben, und das ist die Realität, und das transportiere ich, ohne Klischees im Kopf zu haben. Die muss man so, finde ich, als guter Journalist wegschieben.
Und gerade im Iran gibt es ja tausende Geschichten sicherlich.
Tausend und eine Geschichte, ja. Wahnsinnig viele Geschichten. Also wirklich, du musst einfach nur reingehen ins Land und dann strömen dir die Geschichten. Dann ging also allein jede Taxifahrt könntest du zu einem Film im Grunde genommen umwandeln. Es gibt ja auch Taxi von Jafar Panahi, diesen Film. Also es ist wirklich, und es ist gar nicht so, dieser Film von ihm ist einfach nur Realität abgebildet. Also viele Iraner fanden den gar nicht so toll. In Deutschland war der total umjubelt und wurde begeistert irgendwie geschaut. Aber im Iran sagt diese, ja und? Weil es war halt einfach wirklich wie eine Taxifahrt im Iran. So, und diese Geschichten gibt es einfach und jeder hat was zu erzählen.
Ja. Aber das ist ja auch zum Beispiel der Punkt oder das Ziel, was ich eigentlich auch hier mit dem Podcast will. Weil ich das auch merke, wenn ich jetzt mit Kollegen, Kolleginnen oder Freunden über den Libanon rede und man dann einfach so ein paar Sachen erzählt und denkt so, ja, das ist irgendwie so Standard, so normal, weil es halt alltäglich ist, man kennt es eben schon so lange, vielleicht bei dir dann auch, und dann schauen dich aber andere Leute, die darüber überhaupt nicht Bescheid wissen, über das Land oder über die Region, so mit großen Augen an und denken, was, das hätte ich ja gar nicht gedacht, und dann merkt man erst so, wie normal es für einen selbst ist, weil man damit aufwächst und dann aber andere das sehr interessant finden,
also jetzt
Beispiel Taxi, Teheran.
Ich saß neulich bei Markus Lanz und habe dann einfach ganz normal erzählt, halt so meine Geschichten, die ich erzähle, und dann gab es so viel Feedback und so viel Zuschauerzuschriften auch an mich direkt, die gesagt haben, oh danke, dass du uns dieses Land erklärt hast, und es war für mich so fremd und so dunkel und so schwarz und fundamentalistisch, und ich hatte wirklich auch Angst vor diesem Land, und dadurch transportiere ich natürlich auch das, dass es dort Menschen gibt, die wie wir auch Sehnsüchte haben und die uns eigentlich in ihrem Verhalten sehr nah sind. Also auch in ihrer Kultur im Iran, natürlich sind sie überschwänglich und wahnsinnig gastfreundschaftlich und laut, lauter als wir, aber sie sind uns gar nicht so, so fern.
Ja. Ich, Entschuldigung, dass ich gerade hier
rausgucke.
Ich habe nämlich was gesucht, was ich genau, ich fange mal doch mal mit dem anderen an. Weil das, was du gerade angesprochen hast, das ging mir nämlich genauso, als ich vor 3 Jahren im Iran war. Da habe ich so eine private Reise gemacht mit einer Gruppe. Das war total spannend. Wir sind durchs ganze Land gefahren, von Shiraz angefangen bis, also Süden, einmal quer durchs Land in den Norden nach Teheran. Und mir ging es ähnlich. Also ich hatte damals auch ein diffuses Bild über dieses Land. Man kriegt so ein paar Sachen mit über die Medien und ein paar Sachen über Social Media, ein paar Sachen über Freunde, die irgendwie von dort kommen oder erzählen. Und ich bin aber natürlich auch immer eher jemand und ein Fan davon und versuche das auch immer weiterzugeben, dass man sich eigentlich immer ein eigenes Bild machen sollte. Weil jeder natürlich unterschiedliche Erfahrungen in den jeweiligen Ländern macht, egal wohin jetzt auch. Und gerade weil die Realität ja auch oft weit weg von den verbreiteten Stereotypen sein kann. Und mein Gefühl dort war dann auch sehr, oder auch danach, dass das schon so ein Land ist, das verzweifelt versucht oder für das angesehen werden möchte, was es wirklich ist und nicht so, wie es eben oft dargestellt wird. Also ich hatte dort wirklich oft Begegnungen mit Iranerinnen, Iranern, die furchtbar freundlich, gastfreundlich, also warum auch nicht? Also ist ja auch eigentlich so, als würde das, wäre das jetzt irgendwas Besonderes. Das betrifft ja irgendwie alle Länder, die aber dann wirklich auch einem dann gesagt haben, ja, wir wollen was ändern, wir sind nicht so, wie es dargestellt wird, etc. Und solche Menschen begegnen die ja sicherlich, also gerade jetzt klar als Iranerin oder Halb-Iranerin, vielleicht noch mehr, aber auch als Journalistin, oder?
Ja, ständig. Das ist es ja, was mich manchmal verzweifeln lässt, weil ich kann gar nicht so viele Weltspiegelbeiträge und Reportagen machen, um das wirklich ganz genau abzubilden und die Klischees aus den Köpfen der Menschen hier zu eliminieren, weil ja, also wie ich schon vorher gesagt habe, es sind einfach ganz normale Menschen wie wir und gerade die Jugend, die einfach gefangen ist in so einer Tragödie der Geschichte, weil sie jetzt einfach Kinder der Revolution sind und aber nichts mehr mit der Ideologie der Islamischen Republik zu tun haben wollen. Also diejenigen, die auf der Straße noch kämpfen und die Protestierenden niederprügeln, die haben auch, glaube ich, nicht so die Ideologie im Kopf, sondern einfach, weil das Geld, sie werden gezahlt von der Islamischen Republik dafür, sie, ne, Basij-Milizen und Revolutionsgarde. Genau, also die Generation, die jungen Leute, die ja 60% sind ja unter 30 im Iran, also eine extrem junge Bevölkerung, die haben nichts mehr mit der Islamischen Republik zu tun. Sie möchten auch nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie sehen über die sozialen Medien, was sich außerhalb ihres Landes abspielt. Sie sind auch verbunden mit der Welt über die sozialen Medien. Die sozialen Medien sind, glaube ich, die größte Gefahr für das System der Islamischen Republik, weil die Menschen schon, seitdem sie Satellitenfernsehen, ich glaube so um 2000 oder so, kamen dann diese ganzen Satellitenschüsseln raus, die Menschen gesehen haben, wow, wie leben denn der Rest der Welt so die Menschen am und warum wir nicht? Und über die sozialen Medien kommen natürlich auch sehr viel Informationen jetzt inzwischen raus, wie korrupt ihre politische Elite ist und wie viel Geld sie sich in die Taschen stecken und zum Beispiel ihre eigenen Kinder auf Elite-Universitäten im Ausland schicken, doppelte Staatsangehörigkeiten haben, ja, und ganze Straßenzüge in Vancouver von Revolutionsgardisten gebaut sind, ja, und die mit so viel Bargeld dann in diesen Wolkenkratzern sitzen, weil sie das alles rausgebracht haben. Das schürt natürlich unglaublich große Wut, weil die Menschen sagen, einerseits verkauft ihr uns eure Ideologie und andererseits macht ihr euch die Taschen voll und schafft euch ein gutes Leben, während wir hier unterdrückt werden und keine Freiheit haben. Und das ist natürlich etwas, ein Phänomen, eine Stimmung in der Gesellschaft, die wellenartig immer wieder hochkommt, aber in immer kürzeren Abständen. Und viele sitzen ja in Deutschland und sagen, ja, warum gehen die denn jetzt nicht mal einfach auf die Straße und ziehen sich jetzt mal das Kopftuch einfach vom Kopf? Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein. Doch, es ist verdammt schwer. Ich war bei mehreren Protesten auf der Straße, unter anderem 2009. Das kann man sich nicht vorstellen, wie viel Söldner, Geheimdienstmenschen, Basij-Milizen bewaffnet auf der Straße sind. Und ich habe nur versucht, mein Handy zu heben und nur diese kleinste Bewegung deines Armes wird verfolgt und du wirst einfach eingesperrt und mitgenommen und du weißt nicht, in welches Verlies. Ich meine, 2009 haben sie Menschen in Karizak, das war so ein Gefängnis, vergessen. Sie haben sie gefoltert und dann in solchen, weil sie einfach überwältigt wurden von diesen Massen, die auf der Straße waren, gegen das System, die haben einfach Menschen vergessen in Gefängnissen und sie verhungern lassen. Also es ist nicht so leicht, dieses System zu überkommen. Sagt man überkommen?
Ja, zu stürzen, wenn man so will.
Ja, so.
Und ich meine, jetzt die jüngsten Proteste zeigen das ja auch, dass das auch immer wieder, weil du ja sagst, wellenartig auch wieder vorkommt und der Unmut ja auch steigt. Und letztes Jahr war ja auch 40 Jahre nach oder islamische Revolution.
Ja.
Und genau, du sagst ja auch, die Menschen, also und gerade viele Jüngere, riskieren ja dann eben auch viel, wenn sie auf die Straße
alles
gehen.
Alles, also wirklich alles, ihre Existenz. Ja. Und ich meine, im November haben wir die Proteste gesehen. Von Reuters gibt es eine Zahl, die besagt, dass es 1500 Menschen waren, die einfach erschossen wurden auf den Straßen. Mhm. Und es sind immer noch Tausende in den Gefängnissen. Mhm. Darüber hören wir ja gar nicht, weil niemand berichtet darüber. Es gibt ja keine NGOs im Iran. Es gibt eine Handvoll Journalisten, die aber, ich meine, ich arbeite ja dort selber. Wir werden ja abgehalten von all diesen Informationen. Wir bekommen die ja nicht. Kein Anwalt darf mit uns sprechen. Wir dürfen nicht vors Gefängnis gehen und drehen. Ich meine, nach solchen Protesten sieht man aber, ich sehe dann Bilder von Menschenmassen, die vor den Gefängnissen stehen. Das sind alles Eltern, die ihre Kinder suchen. Mm. Und natürlich gibt es dann auch Eltern, die sagen, ich lass dich nicht auf die Straße gehen. Weil entweder wirst du erschossen oder du kommst ins Gefängnis oder du verlierst deinen Studienplatz. Aber wie gesagt, die Wut wird immer größer und viele lassen sich davon nicht mehr abbringen, auf der Straße gegen das System zu protestieren.
Ja, du hast es ja jetzt auch schon gerade angesprochen, Richtung Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Im Iran kann man ja auch keinen Schritt ohne Drehgenehmigung machen, denke ich mal. Mhm. Rote Linien zu überschreiten geht auch schnell und man braucht sicherlich viel Fingerspitzengefühl, um eben diese rote Linie nicht zu überschreiten oder überhaupt so weit zu kommen, dass man auch was mit
irgendwas
kann.
Genau. Noch transportieren kann, genau. Was die Realität ist und nicht jetzt ohne irgendwie Probleme Propagandabilder nur der Islamischen Republik transportiert, ja.
Und also die Arbeit der Journalisten, Journalistinnen ist eben schwierig im Iran und gerade in dieser Gemengelage zwischen eben, was du ja sagst, Propaganda etc. und die Wahrheiten, die es ja gibt, aber die man eben, wo man nicht weiß, kann man sie nicht darstellen. Wenn du im Iran eben für Berichte recherchierst, drehst, ja, wie unabhängig kannst du dich da bewegen? Kann man das sagen?
Also ich kann mich insofern unabhängig bewegen, dass ich schon mit Menschen einfach sprechen kann. Ja? Also wir suchen uns die über die sozialen Medien oder sprechen auf der Straße Menschen an und mit denen kann ich dann weitestgehend frei reden. Dann muss man natürlich immer wieder abwägen, wie sehr gefährdet man die Menschen, indem man ihr Gesicht zeigt. Ich nenne sehr häufig nur den Vornamen, nicht den Nachnamen, damit sie dann nicht so schnell auffindbar sind durch den Geheimdienst. Der ist aber so gut, dass er im Grunde genommen alle findet. Aber die Iraner sind sich schon auch so weit bewusst, dass wenn sie uns ein Interview geben, welche Gefahr sie damit, in welche Gefahr sie sich selber bringen und wägen das auch ab. Es werden auch immer weniger, die mit uns sprechen, weil auch im Staatsfernsehen Propaganda gegen uns gemacht wird und gesagt hat, wer mit dem ausländischen, feindlichen Fernsehen spricht, ist auch Teil dieses Feindbildes. Also es ist enorm schwer. Ich war in, glaube ich, allen Ländern des unteren Bereiches auf der Liste der pressefreiheitsbegrenzten Länder, also von Reporter ohne Grenzen.
170
ja, ist Iran und ich
von
180, war, ja. Genau, also ich bin in den Ländern unterwegs zwischen 170 und 180 immer so, aber also Iran ist, finde ich, mit Abstand das schwierigste Land, weil es ist ja so, dass sie auch diese Bilder natürlich für ihre eigenen Zwecke benutzen, wie zum Beispiel jetzt nach der Tötung von dem General von Soleimani. Mhm. Dann sind da natürlich Hunderttausende auf den Straßen, die von vorne und von hinten und von oben mit Drohnen und so weiter gefilmt werden. Und diese Bilder sind uns natürlich frei zugänglich. Wir können uns easy bewegen, wir können mit allen sprechen, wir kriegen diese Bilder so. Jetzt haben wir diese Bilder und sobald aber die Proteste losgehen gegen das Regime, dürfen wir nicht mehr drehen. Wir bekommen einen Anruf, ihr dürft nicht mehr auf die Straße gehen. Das heißt, wir haben nur noch ein paar Fetzen von Handyvideos und müssen daraus was machen. Dazu hat einer getwittert und das finde ich sehr spannend, weil das wirklich das abbildet, was mich auch manchmal interessiert und was mich viele Menschen fragen. Einer twitterte: Wenn sie uns nur 12 Stunden auf die Straße gehen lassen würden, ohne uns zu töten, könnten wir zeigen, wie viele wir wirklich sind. Mhm. Und das sind diese Bilder, mit denen ich natürlich als Journalistin umgehen muss. Ich kann ja nicht sagen, ich kann ja nicht auf jeden Beitrag sagen, da sind Hunderttausende auf der Straße jetzt für Soleimani. Aber übrigens, es gibt auch Hunderttausende, die nicht für das System sind. Mhm. Das weiß ich ja nicht. Es gibt keine repräsentativen Umfragen. Mhm. Natürlich sage ich dann im Text, diejenigen, die nicht hinter dem System stehen oder diejenigen, die nicht Soleimani, weil da gibt es auch nochmal eine Vermischung. Also es war auch viele auf der Straße für diesen General, die gegen das System sind. Mhm. Aber es ist natürlich schwer und ich muss da auch ich muss im Grunde genommen mit dem arbeiten, was ich habe, aber ich darf nicht die Bilder der Islamischen Republik, die Propagandabilder transportieren. So, und das ist natürlich sehr einfach diffizil.
Ist ja wahrscheinlich auch sehr frustrierend trotzdem dann auch auf Dauer, oder? Also ich meine, du machst das ja jetzt auch schon eine Weile und hast du das Gefühl, aber seit wann machst du das? 2015, glaube ich, oder?
Ja, also 2007 bis 2011 war ich dort.
Ach so, oder warst du
schon mal? Und dann seit 2015 habe ich das Studio als Studioleiterin übernommen.
Hast du das Gefühl, es hat sich was verändert in Bezug auf Pressefreiheit?
Überhaupt nichts. Ja. Nein, gar nichts. Also eigentlich finde ich, es ist seit Präsident Rouhani an der Macht ist, den wir auch ich zunächst als reformorientierter bezeichnet haben. Es ist noch viel schlimmer geworden. Er kommt aus dem tiefsten Sicherheitsapparat der Islamischen Republik. Die Berichterstattung ist insofern schwieriger geworden, weil wir einfach weniger Drehgenehmigungen bekommen für außerhalb Teherans, für die Provinzen. Wir bekommen im Grunde genommen keine Interviews zur Politik. Diejenigen, die früher vielleicht noch offen sprechen konnten, wie jetzt Nasrin Sotoudeh, die Menschenrechtsaktivistin und Anwältin, die jetzt 38 Jahre ins Gefängnis gehen muss und weiß ich nicht, wie viel zig Peitschenhiebe bekommen hat. Diese Menschen, die fallen von Tag zu Tag mehr weg, die uns wirklich ein Interview geben können. Und ich finde, es ist restriktiver geworden. Es gab mal kurz so ein positives Aufflammen 2015, als das Atomabkommen abgeschlossen wurde. Da wollte Iran auch zeigen, wie positiv sie eigentlich sind. Und da wurden wir weniger geärgert. Mhm. Aber seitdem das Ganze gekippt ist mit dem Ausstieg der Amerikaner 2018 im Mai und den darauf folgenden Sanktionen, wurde es immer schwieriger im Land überhaupt noch zu drehen und zu arbeiten. Und auch weil Präsident Rouhani und so seine Regierung so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht jetzt und die Hardliner das Sagen übernommen haben, weil sie sagen, ja, wieso haben wir überhaupt dieses Atomabkommen abgeschlossen? Seht ihr, das kommt davon, wenn man mit dem Westen einen Deal macht. Sie halten sich nicht an die Verträge und sie steigen aus einseitig und verpassen uns noch die härtesten Sanktionen aller Zeiten.
Und du hast wahrscheinlich noch Familie im Iran?
Ganz
wenig. Sind die hauptsächlich in Teheran oder wie verteilt?
Ich habe noch eine Tante in Yazd und sonst gibt es nicht mehr viele. Wir haben noch ein Haus in Teheran, in dem immer alle, wenn sie aus dem Ausland zurückkommen, dann wohnen. Ja. Aber viele Mitglieder meiner Familie sind in Amerika und in Kanada. Mhm. Aber schon lange auch.
Ja. Und was denkt deine Familie über deine Arbeit als Reporterin?
Also, mein Vater macht sich natürlich immer große Sorgen, weil er dieses Regime kennt und sehr misstraut und aber ich lasse da, also kann sich Sorgen machen. Es tut mir auch leid, dass er sich Sorgen machen muss, aber ich muss trotzdem meine Aufgabe erfüllen.
Ja, verstehe. Ich kann mich noch erinnern, beziehungsweise wird das ja wahrscheinlich immer noch so sein, aber ich weiß, vor 2 Jahren, ich glaube 2018 warst du ja auch noch mal so ein bisschen im Netz oder das Netz brodelte, sagen wir es mal so, weil du da berichtet hattest aus dem Iran mit Kopftuch und sich viele gewundert haben, warum du jetzt als Journalistin mit Kopftuch eben eine Schalte aus dem Iran machst.
Ja.
Ich meine, ich weiß die Antwort, aber erklär das doch vielleicht mal für
Ja, es ist wirklich spannend, weil ich meine, das war Jahreswechsel 2017 auf 18. Mhm. Und plötzlich war das ein Riesenthema. Ich meine, ich war davor auch mit Kopftuch schon immer in jeder Schalte und danach auch. Aber irgendwie hat es da eine Social-Media-Welle gegeben, die vielleicht auch ein bisschen so mit dem Geist, Zeitgeist unserer Gesellschaft zu tun hat, dass man plötzlich so aggressiv auf ein Kopftuch reagiert. Mhm. Ja, ich habe dann erklärt, dass es einfach gar keine Option ist, ob ich es aufziehe oder nicht, sondern es ist Gesetz und dass wir uns an Gesetze halten müssen. Das fordern wir ja auch hier von Ausländern. So, und dann gab es wirklich auch nicht wenige, ich war entsetzt darüber, Zuschauer, die gesagt haben, dann schick doch einen Mann.
Ja.
Also ich meine, wie chauvinistisch ist das denn? Also ich möchte lieber meinen Job behalten und ein Gesetz befolgen und dann habe ich halt dieses Kopftuch auf. Und ich ziehe es ja dann auch wieder ab, wenn ich in Deutschland bin. Ja, ich moderiere ja nicht den Weltspiegel mit Kopftuch. Ja. Ich meine, und wenn, vielleicht eines Tages kommen wir noch dahin, dass man so viel Freiheit hat hier oder nicht so ein, das Kopftuch nicht so ein Erreger ist für viele. Oder. Mhm. Aber ich kann mir auch das Kopftuch nicht, finde ich, bei einer Schalte runterreißen, weil ich bin keine politische Aktivistin, ich bin Journalistin. Mhm. So, und wenn Angela Merkel in den Iran geht, muss sie auch ein Kopftuch aufsetzen. Mhm. Und Antonia Rados, meine Kollegin von RTL, hat auch immer ein Kopftuch auf. Und so ist es nun mal. Ja, aber das war ein Riesenthema.
Man hat mehr über das Kopftuch geredet als über deine Arbeit. Dann, ne?
Ja, und das hat mich wirklich geärgert. Ich meine, da sind Menschen auf die Straße gegangen. Es waren ja diese landesweiten Proteste. Und es war gerade der Jahreswechsel. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen gerade, wie nennt man das, nicht Sommerloch im Winter. Aber es war einfach kein Thema da. Mhm. Dann war ich auch in jeder Nachrichtensendung einfach sehr präsent. Und wie gut, denn dann konnte ich einfach mal sagen, was die Menschen da riskieren und warum sie auf die Straße gehen und warum sie unzufrieden sind. Aber ja, es wurde dann nur über mein Kopftuch gesprochen und das war ein bisschen traurig.
Ja. Also es gibt diese strengen Kleidungsvorschriften im Iran. Ich kann mich auch noch erinnern, weil wir dann, als wir da waren, klar, man musste eben ein Kopftuch tragen und lange Kleidung. Was ich auch interessant fand, natürlich am Anfang erstmal ein bisschen befremdlich war, logischerweise, wenn man das sonst nicht tut. Und dann, also wir waren 2 Wochen da, man dann wirklich nach einer Woche sich tatsächlich sehr schnell dran gewöhnt hat.
Ja. Vor allen Dingen gewöhnt sich dran, dass du nicht immer Haare waschen musst. Auch bei Schalten.
Stimmt. Und vor allen Dingen dann, wenn man das dann abgelegt hat oder irgendwie mal der Wind wehte und das weggezogen hat, dass man dann sich wirklich so ein bisschen nackig gefühlt hat. Das war ein ganz komisches Gefühl. Also da habe ich auch viel so über Freiheiten und Nicht-Freiheiten gelernt und gefühlt, wie es dann ist, sowas tragen zu müssen und eben gezwungen zu sein und dann eben auch die Freiheit zu haben, es eben nicht zu tun oder eben sowas nicht tragen zu müssen oder gezwungen zu werden, egal was es jetzt ist, ob es jetzt lange Kleidung oder ein Kopftuch oder so ist, also um dann, wenn man dann wieder in Deutschland ist. Also das
fand ich sehr interessant. Überhaupt dieses Gefühl der frei zu sein, ist für mich ein unglaublich wertvolles Gefühl, dass ich das haben darf. Und ich glaube, dass das sehr viele in unserer Gesellschaft vergessen haben, wie sich das anfühlt, weil sie schon so lange frei sind und weil sie schon so lange in Frieden leben. Und dieser Missmut hier in Deutschland und diese Unzufriedenheit und dieses ständige Nörgeln an allem regt mich wirklich extrem auf, weil ich eben in Ländern unterwegs bin, in denen die Menschen nichts davon haben. Und manchmal denke ich mir, wenn ich nichts transportieren kann an Geschichten, vielleicht kann ich zumindest das transportieren, dass man hier wieder ein bisschen zufriedener mit dem ist, was wir haben. Denn diese Freiheitsbeschränkung tut wirklich körperlich und psychisch weh. Es macht dich wahnsinnig. Wenn ich im Iran bin, manchmal kriege ich so einen Ausraster dann dort. Weil ich meine, natürlich, wenn du in einer Demokratie geboren wirst und dann sagen dir ständig Leute, was du machen sollst und wie du dich verhalten sollst und dass du das nicht darfst und das nicht. Ich kriege da wirklich manchmal so cholerische Anfälle, auch ganz gerne mal in so einem iranischen Ministerium. Dann zieht mich mein Team immer von hinten wieder so zurück und sagt, Nathalie, wenn du jetzt ausflippst, kriegen wir gar nichts mehr. Ja. Weil es ist eben so willkürlich. Es gibt kein Gesetz, das dir irgendwas zugesteht, sondern wenn ich denen blöd komme, sagen sie, dann kommen sie mal morgen wieder. Mhm. Und dann beginnt halt diese Willkür und diese Tyrannei. Und das macht mich wahnsinnig. Mhm.
Was war das für eine Geschichte? Kannst du die erzählen? Oder?
Ich könnte zig Geschichten erzählen. Es geht um alles, um Drehgenehmigungen oder ob ich jetzt in zu einer Pressekonferenz rein darf oder nicht. Oder ob ich jetzt in Provinzen, wenn dann sofort der Geheimdienst sich an uns ranzeckt, die dann sagen, dreh das nicht und es könnte ein negatives Bild geben. Und sie versuchen ja auch immer, also sie haben zwar ihre, ich sage immer schwarzen Krähen, ja, also diese ganzen schwarz umhüllten Frauen und so weiter, diese Bilder wollen sie ja transportieren. Es gibt natürlich gar keine modernen, schönen Frauen, die den Kopftuch oder den Hijab ganz, ganz weit hinten im Kopf tragen. Also das wollen sie nicht, aber sie wollen natürlich auch nicht die Islamische Republik in einem negativen Licht stehen haben. Das heißt, ich habe einmal über ein Drogencenter im Süden einen Film gemacht und war eben beim Vorgespräch dort und da lagen wirklich, also die haben dann Methadon ausgegeben und Spritzen eben saubere ausgegeben das sah wirklich krass aus, also auch der Park drumherum, da lagen lauter Fixer und kaputte, also leere, also Spritzen und so dreckige Kanülen und lauter solche Sachen. Und dann war ich am nächsten Tag da, als dann der Dreh losgehen sollte, dann war einfach alles aufgeräumt. Dann waren so Reinigungsmänner so im Park, pfeifend und dann auch noch ein paar, die Sport gemacht haben, okay. So Sportübungen. So. Also weißt du, es war einfach das perfekte Bild. Natürlich noch dieses Center, die eben Drogenabhängigen geholfen haben, aber es war halt alles so,
nicht mehr so, wie es
sauber gemacht. Einen Tag vorher aussah. So, es war nicht mehr realistisch. Und das versuchen sie sehr oft. Und dann, oder sie sind auch paranoid. Also dann zum Beispiel drehe ich, weiß nicht, zufällig, die sind halt auch im Bild Mülltonnen. Und dann sagen sie, die nicht drehen, weil dann könnte man ja sagen, Iran ist dreckig. So.
Okay, das Klischee muss ich jetzt schon mal ausräumen, weil als ich da gelandet bin und dann da war, habe ich gedacht, ey, ich habe noch nie so ein sauberes Land gesehen.
Es ist schon, Iraner an sich, darf man das so pauschal sagen, aber auch wenn du in die Häuser gehst, es ist, ich habe noch nie ein Messi-Haus gesehen. Also
geordnet.
Oder so. Geordnet, sauber. Es ziehen sich ja auch sehr oft die Schuhe aus, ne? Ja. Alle haben Teppiche, also egal wie arm du bist, aber einen Teppich hast du.
Du isst ja auch
oft auf dem Boden, die ärmeren Menschen essen auf dem Boden oder in den Provinzen, in den ländlichen Gegenden, wenn es dann so traditionell ist.
Ja, das fand ich, das war so, also so pauschal wie das klingt, aber das war so eins der ersten Merkmale, die ich da, was ich da so festgestellt habe, dass es sehr sauber ist. Das kennt man jetzt aus dem arabischen Raum ja doch auch manchmal gerne etwas anders. aus Libanon.
Das darfst du jetzt sagen.
Ich darf das sagen, genau. Weil du es ja auch schon angesprochen hattest, jetzt nochmal, um kurz zurückzukommen auf diese ganze Hijab-Geschichte, aber ich will das jetzt auch gar nicht künstlich in die Länge ziehen, aber es ist natürlich überraschend, also das, als ich dann auch da war, hat man ja auch gesehen, dass gerade in den Großstädten viele Frauen ja auch die Grenzen austesten, also gerade Teheran ist da, glaube ich, auch weit, indem sie eben das Hijab eigentlich nur noch so auf den Hinterkopf legen und
als Accessoire, so ein Fashion-Accessoire.
Genau, es sieht teilweise auch wirklich, ich fand das auch wirklich totschick bei vielen und
und wenn du dir die Entwicklung anschaust, wie in den 80er Jahren die Frauen sich verhüllen mussten und ich weiß es selber noch, als ich dann als Kind dort war mit meinen Eltern und da gab es so Komitee, die waren auf der Straße, die Sittenpolizei und die hat, also die gibt es immer wieder mal auf der Straße, aber damals waren die überall an jeder Ecke gestanden und wenn da nur eine Haarsträhne von deinem Kopftuch raushing und dann haben die dich angeschrien und Frauen, die Lippenstift trugen, die wurden beschimpft als Nutten und ihnen wurde dann, also das war wirklich ganz aggressiv und man hat Angst bekommen, die waren richtig furchteinflößend und dann haben die so Taschentücher den Frauen gereicht mit ihrem Lippenstift, dass sie ihn abwischen sollen und die haben das dann ganz hektisch gemacht und in diesen Taschentüchern waren Rasierklingen drin. Oh. Also solche Dinge gab es einfach zu Beginn der Islamischen Revolution in den 80er Jahren und es war alles schwarz, bodenlang, unter den bodenlangen Mänteln musste man auch noch Strümpfe tragen, schwarze Strümpfe. Und jetzt, also wenn man diese zwei Bilder entgegen, die Frauen haben sich einfach Stück für Stück ihre Freiheit ein bisschen wieder erkämpft mhm. und haben wirklich jetzt ein Bild von sich, zeigen sie auf den Straßen in Teheran. Ich meine, das ist wirklich sehr, sehr modern und sehr, sehr freizügig, wenn man es vergleicht zu den Bildern in den 80er Jahren. Ich sage auch immer, wenn sich im Iran mal etwas entwickeln sollte, eine Revolution wirklich stattfinden sollte, dann werden die Frauen die Anführerinnen sein.
Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertinnen, Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabbouleh und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. In gewissermaßen hat sich schon ein wenig verändert, zumindest wenn man jetzt die Kleidung betrachtet, also
ja, also alles. Mhm. Auch früher gab es ja, es war ja wirklich richtig fanatisch. Mhm. Dann von den Extremisten diese Revolution ausgeführt. Mhm. Ja, da gab es keine Widerrede, da gab es keine Kritik und es wurden, ich weiß, dass dann ja, also Partys wurden immer gestürmt von der Sittenpolizei. Die werden jetzt auch noch gestürmt, aber es gab mal so eine kurze Hochphase, so um Khatami herum. Präsident Khatami war so für mich der Einzige, der vielleicht hätte eventuell wirklich Reformen durchsetzen können. Es gab damals auch eine Zeitung, ich habe damals als Schülerin dort ein Praktikum gemacht und das war wirklich, das waren noch tolle Denker und Intellektuelle an dieser Zeitung, die dort gearbeitet haben. Da blühte alles so ein bisschen auf und dann kam 9/11 und dann kam Bush und dann sagte er, Achse des Bösen, Iran gehört dazu und das Ganze war im Keim erstickt und dann kamen wieder diese Hardliner an die Macht, ja, und so. Also diese zarten Versuche einer Reformbewegung wurden im Grunde genommen von innen, von den Hardlinern, aber auch von außen dann im Keim erstickt. Mhm.
Naja, man merkt ja auch daran, dass sozusagen dann mit, wenn die internationale Gemeinschaft oder ich sag mal in dem Fall war es jetzt nur die USA, so draufblickt und sagt, dass ihr seid jetzt die Bösen, dass natürlich sich intern dann natürlich so eine Stimmung aufmacht, ja, dann wir gegen alle vielleicht.
Das ist perfekt, weil die Islamische Republik hat eine der Säulen der Islamischen Republik, ist ja die Feindschaft zu den Amerikanern. Hm. Wenn die fällt, beginnt man eventuell alles in Frage zu stellen. Hm. Das ist genauso wie mit dem Kopftuch. Als die Mädchen vor 2 Jahren begannen, das auf die Straße ging, oder war es letztes Jahr, und hatten wirklich enorm mutig ihr Kopftuch abgenommen und auf diesen Stock vor sich getragen dann mitten im Stadtzentrum. Man denkt sich, ja, jetzt lasst halt das Kopftuch weg. Ich meine, ihr kriegt dafür so viel Kritik, auch aus dem Ausland. Lasst doch die Frauen jetzt das Kopftuch abziehen. Aber wenn man beginnt, diese Freiheiten zu geben, bricht das System der Islamischen Republik zusammen. Denn dann möchten die Leute mehr. Mhm. Und davor haben sie Angst, die Machthaber. Mhm. Wenn du ihnen ein Zugeständnis gibst, dann reißen sie die Hand aus und zum Schluss sind sie die sterben werden.
Ja, ich meine, so eine ähnliche Entwicklung gibt es ja jetzt auch gerade in Saudi-Arabien oder in den letzten Jahren, wo ja jetzt auch Frauen Auto fahren dürfen und arbeiten dürfen oder auch ausreisen dürfen. Wobei da ja, wie gesagt, könnte man ja vielleicht sogar sagen, Parallelen gibt zum Iran, weil das Königreich so im Grunde ja auch möchte, dass die Menschen oder dass die Frauen eben auch wenig Gründe haben, um jetzt sich dagegen aufzulehnen. Ne? Und
ja,
wobei, das ist so zumindest ihre Argumentation. Ne?
Also wobei ich Saudi-Arabien die Entwicklung der Modernisierung etwas kritischer sehe, ja. Weil ich bin keine Expertin für Saudi-Arabien, aber das, was ich mitbekommen habe, ist, dass sie enorm viel Lobbyisten gezahlt haben, wirklich ganze Lobbyfirmen, die das Image Saudi-Arabiens aufbauen wollen, und die wissen halt ganz genau, was wir im Westen toll finden, also lässt man einfach mal in Kino Frauen und Männer, das finden wir super, da machen wir sofort Bilder drüber und Filme und reden darüber, und wow, ja. Saudi-Arabien, aber im Grunde genommen, das, was im Land passiert, ist genauso extrem und religiös fanatisch wie zuvor. Also diese paar Bilder, die wir wirklich mögen im Westen, wie Frauen fahren Auto und alle gehen ins Kino, ist halt nicht repräsentativ für das, was in Saudi-Arabien wirklich passiert. Und ich halte auch die Gesellschaft in Saudi-Arabien für sehr viel konservativer als im Iran.
Eine andere Frage noch zu deiner Arbeit. Was sind denn so, ist vielleicht auch so eine typische Journalisten-Interview-Frage, was sind denn so drei No-Gos für westliche Reporter, Reporterinnen im Nahen Osten oder im Iran? Gibt's da was?
Die roten Linien?
Ja, zum Beispiel. Also außer jetzt.
Also Kritik am Revolutionsführer? So,
meinst ja, du? Ja, oder ich weiß nicht, auch so.
No-Gos wie die Hand zum Beispiel dem Präsidenten.
Ja, ich habe mal, wo waren das? Im Irak war das ja, glaube ich, dieses berühmte Video, als der eine Iraker einen Schuh nach dem ehemaligen US-Präsidenten Bush warf und sich damals alle gefragt haben, was war das denn jetzt? Das wirkte halt so ein bisschen lächerlich vielleicht, dann gerade hier im europäischen Raum oder westlichen Raum, um dann aber eben zu erklären, dass jemanden dem Fuß zu zeigen oder eben den Schuh nach jemandem zu werfen, wirklich die schlimmste Beleidigung oder
respektloseste Aktion ist.
Genau ist. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht jetzt so, dass man das jetzt erwähnen muss, aber das fand ich trotzdem sehr interessant, jetzt einfach nur aus interkulturell.
Welche Unterschiede es da gibt.
Genau.
Also bezogen auf die Islamische Republik ist es natürlich Frauen verboten, Männern die Hand zu geben und andersrum. Also, und dann kommen dann natürlich, wenn dann deutsche Delegationen in den Iran kommen, ganz lustige, etwas peinliche Begegnungen dann zustande, weil die Frauen dann so freudig strahlen, so die Hand dem entgegenhalten und der sie dann nicht nehmen darf, weil drumherum, also er würde sie wahrscheinlich nehmen, gerade die Leute im Außenministerium, ich glaube, wenn es ein Regime-Change gäbe, würden die sich alle Krawatten anziehen und morgen halt dann in der Demokratie arbeiten, aber er darf halt nicht und so, also das ist schon mal so eine Sache, die ich immer beobachte. Was ganz schlimm im Iran ist zum Beispiel, ist, also ganz unhöflich, als unhöflich gilt, ist Naseputzen. Und das machen ja die Deutschen auch mal ganz gerne laut, so einfach, auch am Tisch. Das ist ganz schlimm. Und von der anderen Seite gibt es im Iran Torof. Und das ist diese Höflichkeitsform.
Da wollte ich dich auch noch drauf ansprechen,
genau. Da gibt es einfach echt interkulturelle Kommunikationsprobleme dadurch, weil Torof ist eine bestimmte Höflichkeitsform im Iran, die es wirklich auch nur im Iran gibt.
Das ist ja so ein soziales System irgendwie.
Also genau, also du bietest im Grunde genommen etwas an, wie so, bleib doch zum Essen. Und dann sagt der andere, weil er diese Höflichkeitsform kennt, nein, natürlich nicht. Und du sagst nochmal, ja, bleib doch. Und er sagt nein. Und so geht es hin und her. Und zum Schluss bleibt er nicht und er geht auch. So, ich als Studentin habe immer auch so ein, wie nennt man das so, also der Hanam Bose, so wenn der Mund zu schnell aufgeht, bevor du denkst, so, hab dann immer gesagt, kommt doch zum Essen. Und ich habe genau neben der Mensa gewohnt, also mein Essen war auch definitiv besser als das Mensa. Und dann ich hatte jeden Tag Leute zum Essen, weil ich nicht meinen Mund halten konnte, weil ich immer gesagt, kommt doch zum Essen. Aber ich wollte eigentlich das gar nicht sagen, also ich wollte eigentlich, dass die sagen, nee, aber sehr vielen Dank und so weiter. Und die saßen halt dann sofort da, ein Satz und dann waren alle da. Oder zum Beispiel sagen sie im Taxi, wenn du dann, wenn ich habe ein Stipendium für Iran bekommen in meiner Studienzeit und war da 6 Monate und mit mir waren eben deutsche Kommilitonen. Und die kamen dann in die Uni und sagten, also die Taxifahrt, schon wieder war die umsonst, die sind so nett, weil im Iran gibt es ganz viele so Floskeln, die man sagt, so Robeli Nadere, so das ist so deiner nicht würdig oder so, yeah. So musst du nicht, also im Grunde übersetzt, musst du nicht zahlen. So, und der Deutsche ist dann einfach mal aus dem Taxi gegangen. Aber natürlich hat der Taxifahrer erwartet, dass du eigentlich es zahlst. Es ist einfach nur diese Toro-Höflichkeitsform. So, ich habe mich dann manchmal gefragt, ob wir das auch auf das Atomabkommen transportieren können. Ob das einfach eine interkulturelle Kommunikationsproblematik war, dass sie eigentlich nicht über dasselbe gesprochen haben.
Also
so.
eigentlich
war das Tordorf. Eigentlich haben wir gesagt, wir stellen das Atomprogramm nie ein. So, nee, und Raketen machen wir auch weiter. Gut, aber das war ja auch nicht Teil des Atomprogramms, das Raketenprogramm.
Ja, aber genau, das Tordorf, das wurde mir damals auch erklärt und das war auch dann schon sehr interessant, eben dann zu hören, es gibt ja natürlich auch Leute, also Iraner und Iranerinnen, die das, glaube ich, nicht mehr ganz so durchziehen, so wie ich verstanden habe.
Ja, dass das dann so sagt man so Torf Nakon. Also so, lass es einfach. So. Sag mal westlich.
Ach so, okay. Sei mal westlich, auch nicht schlecht. Ich glaube, du hast sehr, sehr viele Geschichten aus dem Iran und die du auch erzählt hast und die sicherlich, die du auch noch erzählen kannst oder die du auch erzählen würdest. Also es gibt natürlich auch immer Geschichten, die man nicht schafft. Aber gibt es vielleicht eine, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also schon die Geschichte, die ich vor genau einem Jahr produziert habe und die auch ausgestrahlt wurde, Weltspiegel extra in der ARD. Das ging über 3 Frauen und 3 Generationen, Großmutter, Mutter und Tochter. Und die Tochter war Rayhane. Rayhane war diejenige, die das Video Happy von Pharrell im Iran mit ihren Freunden nachgespielt hat. Und es gab ja weltweit diese Pharrell Happy Videos. Mhm. Und im Iran gab es eben auch eins und sie wurden verhaftet. Mhm. Und mit ihr und ihrer Familie habe ich diesen Film gemacht, der repräsentativ ist für sehr viele Familien in der Gesellschaft im Iran. Die Großmutter war mit Minirock Schah-Anhängerin, ist dann quasi durch die Islamische Republik streng religiös geworden. Die Tochter ist als Revoluzerin, als Studentin auf die Straße gegangen, gar nicht für die Islamische Republik, sondern gegen den Schah, weil der Schah damals in den Augen vieler Intellektueller und Studenten einfach der Despot war, vom Westen gesteuert und einen extrem schlimmen Geheimdienst hatte, den SAVAK, der jegliche Opposition im Keim erstickt hat und die Menschen hat umbringen lassen, Kritiker. Und dann eben Rayhane, die mit dieser Islamischen Republik eigentlich nichts mehr zu tun hat und nichts mehr zu tun haben möchte und die Influencerin ist auf Instagram und eine der bekanntesten und ihre Mutter sich bei ihr entschuldigt für das, was sie im Grunde genommen ihr als Erbe überlassen hat.
Mhm. Und gab es da auch aus dem Iran Feedback vielleicht zu dieser Geschichte?
Oder ja, ich habe meine
Feedback
Presse
aus dem Iran.
Ja, also ich habe meine Pressekarte verloren. Okay. Rayhane wurde wieder verhaftet. Mhm. Also das war das Feedback aus dem Iran.
Oh. Ja. Um jetzt auch nochmal so ein bisschen ins Positive zu kommen über das Land, weil das ist ja trotzdem auch ein sehr vielschichtiges Land, ein sehr spannendes Land. Und gerade auch die persische Kultur hat ja auch sehr viel Einflüsse gehabt auf die arabische Kultur zum Beispiel und auch auf die westliche Kultur. Wo bist du denn, wenn du im Iran bist, am liebsten?
Auf dem Land, bei ganz einfachen Menschen, die so herzlich sind und so offen und frei eigentlich, auch in ihrer Weltanschauung, dass ich mich da manchmal trotz Kopftuch und Verhüllung und Einschränkung meiner Freiheiten freier fühle als hier. Mhm. Weil die Gedanken so frei sind und weil die Menschen so unglaublich freundlich sind. Die haben einfach so ein großes Herz, dass dieses Herz dich trifft.
Mhm. Ja. Ich habe damals im Iran auch eine Schriftstellerin getroffen, die hieß Panjabi Soleimani, glaube ich, auch so in der Panjabi, weiß ich auf jeden Fall noch den Vornamen, die damals, was ich auch sehr spannend finde, weil du das jetzt erwähnt hast, bezüglich gedankenfrei, Freiheiten gesagt hat, denn sie wird ja auch zensiert, also ihre Bücher, ihre Texte werden alle zensiert und deswegen ist sie kreativer, weil sie sich natürlich für gewisse, ja gerade so intime Momente oder intime Bereiche, was völlig anderes ausdenken muss, wie sie es beschreibt, aber trotzdem klar wird, worum es geht.
Ja.
Also jetzt einfach nur, wenn es sich um einen Kuss handelt, wie beschreibt man den? Und dann hat sie das irgendwie mal anhand einer, ich glaube, einer Orange oder so erklärt, die dann irgendwie aufplatzt und ich weiß nicht was. Und das fand ich dann irgendwie auch sehr schön trotzdem, auch wenn es natürlich nicht schön ist, wenn man eingeschränkt ist oder zensiert wird oder nicht das sagen kann, was man möchte. Aber sie hat das dann sozusagen, sie hat versucht, das Positive daraus zu ziehen und gesagt, sie wird dadurch kreativer.
Ja, es gibt sehr viele Künstler, die aus dem Iran gegangen sind und dann wie so eine Kunstblockade bekommen haben und die dann wieder zurückgegangen sind. Ich denke, dass es viel damit zu tun hat, dass du so, dass es ums Existenzielle geht. Du musst so viel um dein Überleben für dein Überleben kämpfen, dass du plötzlich auf Gedanken stößt, die du vielleicht hier gar nicht triffst in deinem Kopf, weil du hier fast in so eine phlegmatische Gemütlichkeit übergehst. Du musst dir um nichts hier Gedanken machen. Ja? Und wenn es hier einem dann schlecht geht mal oder wenn dein Kind, weiß ich nicht, eine Krebsdiagnose bekommt, dann spüren die Menschen hier das auch, wenn du wirklich zutiefst erschüttert bist, dann hast du ja Gedanken, die du so auf dem Sofa, wenn du dich beschallen lässt vom Fernseher oder Netflix, nicht hast. Ja, und dieses Existenzielle macht die Menschen im Iran zu Künstlern. Ja.
Und was sind denn so deine Lieblingsplätze in Teheran? Du bist ja wahrscheinlich da eher am häufigsten dann, auch wenn du gerne auf dem Land bist.
In Teheran? Also ich bin wahnsinnig gerne im Bazar, einem Teppichbazar in einem großen im Iran, in Teheran.
Bist du da Expertin? Entschuldigung, weil du gesagt hast vorhin, dein Vater ist ja Teppich.
Naja, ich bin jetzt nicht so Expertin, dass ich dir jeden Teppich sagen kann, wie alt er ist und welches Muster woher stammt. Aber ich kann dir schon so ungefähr sagen, woher, also wie der heißt und ob der jetzt gut ist oder nicht, der Teppich. Ja. Und wir haben da noch ein Geschäft im großen Bazar in Teheran. Das steht aber leer, seit mein Onkel gestorben ist. Mhm. Und ich habe mir mal kurz mit meiner Schwester überlegt, ob wir nicht dieses Geschäft mitten im Teheraner Teppichbazar wiederbeleben sollten.
Das Amiri-Geschäft.
Das Amiri, die Amiri-Sisters. Ja. So. Also wir wären dann auch die einzigen weiblichen Teppichhändlerinnen. Ich liebe Teppiche. Ich kann wirklich ich brauche Teppiche überall. Ich finde, Teppiche machen einen Raum rund und ich liebe auch den Geruch von Mottenkugeln. Naphthalin. Ja. Ich liebe es. Ich bin damit einfach aufgewachsen. Ja. Und für mich sind Teppiche die totale Harmonie. Ja. Das ist, also da bin ich sehr gerne in Teheran. Und dann bin ich auch noch sehr, sehr gerne oben in den Bergen. Dardakir und Darband. Teheran grenzt ja ans Gebirge. Und du läufst dann direkt im Grunde genommen rein in die Berge und da gibt's dann Restaurants und du sitzt dann und kriegst Schischlik und solche Sachen. Das ist ganz toll. Und rauchst Wasserpfeife. Ja. Und es ist so ein bisschen auch sehr viele der jungen Menschen gehen auch in die Berge, um da so abzuschalten vom System. Man lässt sie da so ein bisschen mehr gewähren und freier sich bewegen und sie nehmen, ich wollte gerade sagen, Kassettenrekorder mit, aber es gibt ja nicht mehr Boxen mit irgendwelchen. Ja, so. Aber also dieses Bild von früher ist noch da, die hatten dann wirklich so Kassettenrekorder dabei und haben dann Musik gehört von alten persischen traditionellen Sängern, die jetzt nicht mehr singen dürfen, wie Gugusch oder Ebi und so.
Ja, das habe ich auf deinem Instagram-Account gesehen. Das habe ich natürlich nochmal gestalkt. Da hast du Gugusch in Frankfurt, glaube ich, gesehen.
Ja.
Und
über sie mache ich jetzt auch einen Film. Also,
okay, weil das wollte ich dich nämlich fragen, weil du da geschrieben hast, sie ist so die iranische Ikone oder iranische
ja.
Ikone der Pop.
Ikone der Popmusik, ja.
Popmusik, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kannte sie vorher gar nicht, auch trotz, dass ich jetzt mal im Iran war. Ich weiß nicht, kennst du Fairuz?
Ja,
wahrscheinlich,
klar.
Ist sie so vergleichbar? Kann man das sagen?
Ja, kann man so, ja. Ich meine, die arabische Welt ist natürlich ist größer und dadurch ist Fairuz auch, hat eine größere Popularität als jetzt Gugusch. Aber Gugusch ist zum Beispiel in Afghanistan, Menschen hören auch in Afghanistan Gugusch und also für Iraner ist sie das Sinnbild für das alte Persien, also Schahzeiten und eine toll singende Frau auf der Bühne, die in kurzen Röcken einfach im Grunde genommen das repräsentiert hat, was früher auch im Iran eben schon stattgefunden hat. Das war nicht die Masse, das war sicher auch für eine Elite, aber sie wurde auch im Nachhinein zu dieser Ikone nochmal, die Gewichtung hat nochmal mehr zugenommen.
Ja. Ich fand damals in Teheran war das ja, glaube ich, oder vermische ich das jetzt, glaube ich, nee, ich glaube, das war in Isfahan, fand ich ja eine sehr, sehr schöne Stadt. Also im Vergleich jetzt zu den paar Städten, die ich da gesehen habe.
Teheran ist ja nicht schön,
also
sind wir mal ehrlich.
Nee, also Isfahan ist natürlich sehr grün, deswegen war das sehr schön. Und ich kann mich da erinnern, was ich irgendwie witzig fand, damals auf dieser, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, die Siyosepol.
Siyosepol, ja.
Was ja so ein bisschen die Liebesbrücke ist. 33 Bögen Brücke auch genannt und dann hocken da die Liebenden,
die Liebespaare
und treffen sich da und so ein bisschen Tinder analog. Vielleicht, ich weiß nicht. Dann gab es noch dieses, ich habe auf jeden Fall, das mit den, wo Mädchen und Jungen sich mit dem Auto hinterherfahren. Kennst du das?
Dur-Dur-Sala.
Ja.
Ja. Ja, das gibt es ja in jeder größeren iranischen Stadt, ne? Also diese Autokorsos.
Genau.
Ja. Ja, klar, weil in anderen Ländern gibt es ja auch Bars und Kneipen und Clubs, wo man sich treffen kann. Im Iran halt nicht. Deswegen treffen sich die Menschen auf der Straße in Autos. Also es ist so, dass in Teheran weißt du, dass zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten Straßen einfach Stau ist, weil die Menschen in Autos sitzen, junge Leute, also zwei Mädchen, drei Jungs und so weiter, in jeweils einem anderen Auto und sich dann so beäugen und wenn man sich gefällt, das ist Tinder analog, dann tauscht man Telefonnummern aus. So, also
Match,
genau. So, und es kommt aber auch sehr drauf an, welches Auto du fährst. Ich habe da mal so einen Test gemacht. Ich habe mich mal in so einen alten Paycan gesetzt, dieses alte iranische, coole, traditionelle Auto, eine iranische Produktion. Gibt es kaum noch Paycan auf der Straße und mich hat einfach niemand angeschaut. So, und dann habe ich mich mit den gleichen Klamotten, gleiches Make-up in so ein Patrol Jeep gesetzt und alle wollten mich haben. Also es geht auch sehr viel da um Statussymbole, und gerade wenn du nicht natürlich aufwächst in einer natürlichen Gesellschaft, sind Statussymbole und Schönheit und die Nasen-OPs, gefühlt jede iranische Frau hat die operierte Nase, sehr, sehr wichtig und die werden hochstilisiert zu das muss ich erreichen und das dann werde ich glücklich, aber dann siehst du, wenn die Frauen dann letzten Endes den reichen Typen abbekommen haben und ihr ganzes Leben darauf sich getrimmt haben, sitzen sie dann auch unglücklich neben ihm, weil es dann nicht das ist, was sie eigentlich glücklich macht, aber sie dachten halt lange Zeit, dass sie es erfüllt. Also so Statussymbole sind sehr, sehr wichtig im Iran.
Ja, du hast es ja schon angesprochen, Nasen-OPs, das ist, glaube ich, auch ein sehr interessantes Thema in diesem Land. Aber davon kann ich ja auch ein Lied sprechen, wenn man vom Libanon redet.
Ja, also da sind die auch echt gut.
Ne? Auf jeden Fall.
Ging es dir auch so? Also ich war ja als Schülerin im Iran, weil ich ein Sozialpraktikum in einem Krankenhaus gemacht habe. Du siehst, ich habe auch echt Studium, Stipendium im Iran. So. Also ich, manchmal denke ich mir, oh, ich hätte mir auch mal ein paar andere Teile der Welt anschauen können. Gut, also ich war da und habe ein Sozialpraktikum gemacht, 3 Wochen in einem Teheraner Krankenhaus. Und damals, es war 96, ja, und alle sagten zu mir, oh, und du hast so eine schöne Nase und du bist so schön und so hübsch und so weiter, ja. Und so 10, 15 Jahre später drückten mir die Leute so Visitenkarten von einem Schönheitschirurgen in die Hand, dass die auch das Problem mit meiner Nase beheben können. Also ich habe die größte Nase jetzt im Iran, wobei sie eigentlich,
total groß.
Wenn alle ihre natürlichen Nasen behalten, dann hätte ich immer noch die kleinste. Aber sie ist jetzt einfach die größte, weil alle anderen so Stupsnasen operiert haben.
Ja, das mir wurde gesagt, ich habe eine libanesische Nase. Und dann denke ich so, ja, dann lasse ich die doch so. Da freue ich mich doch
ist
drüber.
Ist doch schön. Ja. Nee, ich habe teilweise wirklich, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich war dann mal einmal bei einem Arzt und habe gefragt, wie das denn wäre mit so einer Nasen-OP. Weil du es immer hörst und alle Nasen sich plötzlich verkleinert haben um dich rum. Und du denkst dir, du hast einen riesen Zinken im Gesicht.
Ja, du kriegst einen Komplex, die du eigentlich normalerweise gar nicht
entwickelt hättest. Ja. Wenn du unter normalen Nasen gelebt hättest.
Ja. So. Aber das ist ja wahrscheinlich auch das Problem dann in diesem Land oder auch in diesen Ländern, dass wenn um dich herum alle sich verändern und verändern wollen, vor allen Dingen auch, was ich auch im Iran eher festgestellt habe als im Libanon, oder es ist jetzt ja auch alles sehr pauschalisiert, aber dass ich im Iran noch mehr das Gefühl hatte, dass das wirklich etwas ist, was man gerne rumträgt. Dieses Pflaster nach der OP.
Man ist da voll stolz drauf.
Ja, man ist total
also
stolz
Also würde
drauf.
Ich mir meine Nase operieren, wäre ich 6 Wochen definitiv nicht, würde ich nicht aus dem Haus gehen.
Du siehst auch
aber das ist ein, das ist wie vorher, ich sagte, das ist ein Statussymbol. Und ich kenne wirklich ganz viele Menschen, deren Väter unglaublich arm aus der Arbeiterschicht im Süden Teherans wohnend, haben kaum irgendwie, weiß ich nicht, 40 Quadratmeter für 5 Leute. Aber die sparen, die Väter, Geld für die Nasen-OP der Tochter, Wahnsinn. Weil die ja auch hübsch sein soll, damit sie verheiratet werden kann.
Also, so. Mit künstlicher Nase bist du erst hübsch. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also ich habe auch viele Männer gesehen, tatsächlich.
Das, ist
das hatte ich vorher auch noch nicht.
Ja, und das ist aber da, also da steigt ja bei mir immer so ein Gefühl des Fremdschämens hoch. Weil ich mir denke, warum macht ihr das? Ihr schaut einfach gar nicht mehr männlich aus mit so einer Stupsnase. Das ist ganz schlimm. So, also.
Ja, also ich finde das bei Frauen genauso furchtbar. Also wenn es jetzt medizinische Gründe hat,
Also aber
ist klar, dann alles okay.
Keine.
Aber meistens eher nicht. ja, schade, weil natürlich sich irgendwann dann alle gleichen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da kann man auch noch mal stundenlang drüber reden, warum man sich das jetzt, warum man das machen sollte.
Aber es
nicht.
Hat natürlich sicher auch was mit Identitätsfindung zu tun. Mhm. Was sind denn die jungen Menschen im Iran? Ja, sie haben eine Generation von Großeltern, die vom Schah schwärmen. Sie haben eine Generation von Eltern, die auf die Straße gegangen sind und diese Revolution ihnen im Grunde genommen jetzt als Erbe hinterlassen haben. Und sie haben selber die sozialen Medien, die sie eigentlich danach streben lassen, in den Westen zu gehen. Deswegen, die sind so ein bisschen rootless, also so ohne Wurzeln. Also sie wissen, sie schwimmen gerade so ein bisschen. Was ist ihre Identität? Ja. Zu was können sie stehen? Denn der Iran, der jetzt sich gerade präsentiert, dessen Teil wollen sie ja nicht sein, wobei sie zeitgleich eine riesengroße Liebe zu ihrem Land empfinden. Deswegen war das auch so ein Aufatmen in der Gesellschaft 2015, weil sie endlich nicht mehr Schurkenstaat waren nach Abschluss des Atomabkommens. Jeden Tag, jede Woche waren Delegationen aus dem Westen da. Die wollten alle Geschäfte machen mit dem Iran. Die Iraner haben wieder eine gerade Haltung angenommen, wenn wir das jetzt als Bild darstellen. Ja, sie haben ihren Stolz, sie waren wieder stolz, sie mussten sich nicht schämen für das, was im Grunde genommen die Politik jahrelang gemacht hat, sondern man wollte wieder mit ihnen reden. Sie waren kein Schurkenstaat mehr, sie waren nicht mehr, hatten nicht mehr diesen Paria-Status. Also es war einfach eine kurze Zeit, die Iraner nennen es selber die Zeit der Flitterwochen rund ums Atomabkommen.
Okay.
Ja.
Also wirklich die Mehrheit oder hast du das Gefühl trotzdem, dass viele das immer sehr misstrauisch sahen? also jetzt wahrscheinlich im Nachhinein sicherlich, aber dass sie trotzdem immer Angst hatten, dass...
Das waren die Hardliner, die das so propagiert haben. Also man kann im Westen nicht trauen, aber generell war das eher mal so eine, auch so eine Gefühlssache für die Gesellschaft. So, wir sind nicht mehr der Buhmann.
Ja.
Wir werden jetzt Teil der Welt. Der Westen will mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Wir sind angesehen auf der politischen Bühne. Man möchte mit uns sprechen, man möchte mit uns Geschäfte machen. Wie gesagt, repräsentative Umfragen gibt es nicht im Iran. Mhm. Natürlich ist es auch eine Gefühlssache. Natürlich bewege ich mich auch sehr viel in Teheran, ja, und bekomme da die Stimmung mit. Aber es war schon ein Großteil der Menschen, waren glücklich. Ich meine, man hat nach Abschluss des Atomabkommens, ich habe genau 10 Tage vorher das Studio übernommen, gab es in Teheran ganze Straßenzüge mit tanzenden Menschen, weil sie das Atomabkommen gefeiert haben.
Ja, sowas wissen wir ja hier auch nicht unbedingt immer, ne? Solche Gefühlslagen, die man dann gar nicht so, wenn man natürlich eben ein ganz anderes Bild manchmal eben hat über dieses Land. Also ich glaube, aber das ist ja auch das, was man ja ändern möchte oder eben auch mal zeigen möchte. Und ich glaube, da ist jede Berichterstattung gut darüber. Was vermisst du denn aus dem Iran, wenn du in Deutschland bist?
Die Hilfsbereitschaft. Also ich habe das Gefühl, im Iran, wenn ich ein Problem habe, ist es einfach sofort gelöst, weil mir so viele Menschen helfen. Und hier habe ich manchmal das Gefühl, dass ich alleine bin, weil jeder beschäftigt ist. Nee, heute kann ich nicht. Ich lese gerade so ein interessantes Buch, das muss ich jetzt noch zu Ende lesen oder so. Also wir wollen gerade mit dem ARD-Studio, überlegen wir gerade in ein anderes Büro zu ziehen. Und dann sagten hier meine Kollegen, ja, aber das müssen wir dann planen. Und dann ist ja im Grunde genommen die Berichterstattung unterbrochen. Dann sage ich, Berichterstattung unterbrochen? Wir machen das in 5 Stunden. Wir ziehen einfach mit dem Büro um, bauen das wieder auf und fertig. Und das ist auch für mich Iran. Es geht irgendwie alles dann so viel leichter und schneller. Mhm. Du hast eine Idee und du setzt sie um. Fertig. Ja? Ich meine, setz hier mal eine Idee um. Öffne hier mal einen Laden.
Bürokratie.
Ja. So, das vermisse ich wirklich so. Dieses im Grunde genommen dann dieses leichte Umgehen mit den alltäglichen Problemen. Da sind sie natürlich auch sehr kreativ geworden, weil sie ständig Probleme haben. Deswegen gibt es auch immer eine Lösung. So.
Es muss auch schnell eine Lösung gefunden
werden. Genau. Ja.
Ach, spannend. Und um vielleicht noch mal ein bisschen kurz.
Und dann gibt es noch eine Sache, Pakes. Die liebe ich auch. Das sind Motorradfahrer, die die Sache von A nach B bringen. Und das ist dann ganz oft so, dass meine Familie gekocht hat und dann haben sie mir Essen mit diesen Motorradfahrern gebracht. Und manchmal koche ich hier ganz viel und dann denke ich mir, oh, wenn ich jetzt so ein Pay-Key hätte, könnte ich meinem Vater irgendwie schnell mal eine Portion Essen mit dem Motorrad rüberbringen lassen.
So eine Art Kurier.
So, genau. Ja. Kurier für alles.
Ach, ist ja auch. Wie heißen die?
Pake.
Pake. Okay. Ja. Aber wenn wir schon mal beim Essen sind, also ich meine, ich war, weiß ich noch, als ich da war, ich habe, glaube ich, gefühlt jeden Tag Lammfleisch gegessen. Das ist ja sowas. Hier kostet das ja sehr viel Geld und dort war das ja quasi alltäglich und natürlich auch super lecker. Was liebst du an iranischem Essen oder was magst du, welche Gerichte oder was gibt es da so Besonderes?
Es gibt eine Vorspeise, Milsa Rasemi. Das sind Auberginen und Auberginen-Knoblauch-Omelett so mit Brot. Das ist super lecker. Und diese ganze Küche vom Kaspischen Meer ist unglaublich intensiv und gut und viel Fisch. Und aber das kriegst du in Teheran zum Beispiel. Fisch kriegst du natürlich nicht in Teheran so gut. Also das ist so dann regional abhängig, wo du gerade bist. Aber eigentlich könnte ich jeden Tag persisch essen.
Ja?
Ja, schon. Also ich koche ja auch für Gäste nur persisch. Weil es einfach ein Essen ist, das jedem schmeckt. Und ich bin damit auch aufgewachsen, auch wenn ich eine deutsche Mama hatte oder habe. Aber die hat immer nur persisch gekocht, weil sie auch gemerkt hat, kommt viel besser an bei den Deutschen. So, weil wenn sie jetzt den 50. Schweinebraten auftischt, interessiert ja keinen. Aber persisch war immer einfach so unglaublich gern gesehen von den Gästen. Und dann, dadurch bin ich einfach mit persischem Essen aufgewachsen.
Ja. Ich fand es immer interessant, wie man diese, wir haben auch damals bei so Familien gegessen, dieses eine Gericht, wo du diesen, ja weiß ich nicht, halb angebrannten, angeklebten Reis hast, den du dann
mit Hühnchen
umtopfst,
und Ei.
Ja, den du dann so Tajin umdrehst, genau. Und dann wird der so rausgelassen aus dem Topf und dann ist der halt so leicht
angebrannt. So eine Kruste.
Ja,
ja,
Wahnsinn. Ich frage mich, wie man sowas überhaupt so oft auf den Punkt genau hinbekommt. Aber,
das ist total leicht mit so einem Taschentopf, ja.
Ach so, musst du
also,
mal erzählen.
Ja, also die, ja. Wenn die, also die, die Hausfrauen im Iran schaffen das auch in einem normalen Topf. Aber das kann ich nicht. Ich habe immer den Reistopf und da schaut die Kruste auch ganz toll aus. Aber es ist jetzt nicht so viel eigene Leistung.
Ja, da gibt es wirklich viele leckere Sachen auf jeden Fall. Auch ich fand auch immer schön diese, also ich meine, ich kenne das aus dem Libanesischen ja auch, viel Gemüse, ne, so extra Teller mit Tomaten, Gurke und so weiter und so eingelegten Rettich. Und im Iran war das ja sehr viel Kräuter. Also es war ja,
ja
immer so ein
Sabzi.
So Berg.
Immer.
Wie heißt das?
Sabzi. Ja.
Und das heißt Kräuter oder?
Sabzi heißt Kräuter, ja. Sabzi Khordan, sagt man so, ja. Als der
also grün Khordan klingt so.
Ja, also Sabzi Khordan ist so das, ja.
Die grüne Teller.
Ja, sagen wir es mal so, der grüne Teller. Und der steht, also es stehen immer wahnsinnig viel Kräuter auf dem Tisch. Und mir geht's auch bei persischem Essen immer gut. Man isst natürlich sehr viel Reis, ne? Und sehr viel frische Kräuter. Und klar, auf Partys und so weiter trinkst du sehr viel Wodka. Aber eigentlich so am Tisch steht da natürlich, also dieses, was du hier hast, immer Bier, immer Wein zum Essen, hast du nicht. Das heißt, eigentlich fühlt man sich immer so gesund. Also ich meine, gut, ich habe immer so einen Cheat Day, der erste Tag, da esse ich halt dann ewig viel Reisportionen und so. Ich meine, auch wenn es gesund ist, aber es macht trotzdem dick. Also
auf die Dauer gesehen.
Ja, genau. Also deswegen am ersten Tag haue ich mir immer die Reis- und Kebab-Portionen rein.
Persisches Essen ist ja auch sehr stark gewürzt. Und gerade Safran ist ja auch so ein typisches Gewürz und ist ja auch relativ günstig, würde ich jetzt mal überhaupt nicht
glauben. Dort, ja.
Was erinnert dich, also wenn du jetzt, welches Gewürz erinnert dich zum Beispiel sofort an das Land? Oder?
Naja, schon Safran. Also Safran ist, also ich habe auch einen Film über die Safranernte gemacht und das ist schon, also Safran kommt aus dem Iran traditionell und der beste Safran kommt aus dem Iran. Ja. Das ist so. Und diese Fäden kommen eigentlich in jedes iranische Gericht fast rein. Sehr großzügig auch, also großzügiger als hier. Hier macht man irgendwie, hier gibt es dann in Rezepten, heißt es dann, 3 Fäden.
Ein Müh.
Ja, so.
Das ist so teuer.
Und ich hau dann immer so eine Handvoll dann, so, nicht Handvoll, aber so, ich gehe dann so mit der Hand dann so rein in meine Safrantüte. Und muss man ja auch richtig zubereiten, Safran. Ja, das ist ja so, dass du den ja, also diese Fäden in einen Mörser packst und dann ein bisschen Zucker draufstreust, dass die Kristalle des Zuckers zermürben dann quasi diesen Safran und dann hast du das Puder und dann kommt heißes Wasser drauf, also kochendes Wasser und das schüttest du dann, diese Flüssigkeit, diese rote, schüttest du dann erst ins Essen. Also nicht den Safran einfach reinwerfen.
Ah,
dadurch entfaltet sich das Aroma.
Okay, deswegen ist Podcast auch so toll, weil wir dann noch ein bisschen Service hier anbieten.
Ja. Kochrezepte nebenbei.
Kochrezepte. Nathalie Amiris Kochrezepte, können wir noch ein Buch drüber schreiben.
Ja, habe ich auch noch. Ich habe so ein,
vor.
Ja klar, hat ja jeder vor, oder? So.
Ja, Kochbuch, das Ziel im Leben.
Also, ich wollte einen Essensblog machen, wirklich, quer durch den Iran. Ja, aber im Moment habe ich ja ein bisschen Schwierigkeiten
genug zu
mit
tun, ne?
Einreisen auch und so weiter. Ja.
Naja, es gibt ja auch bestimmt, gibt es denn auch im Iran unterschiedliche Gerichte, also oder ein Gericht, was man unterschiedlich zubereitet im Iran, also dass man, wo es Unterschiede gibt? Das ist jetzt eine
Frage. Ich glaube gar nicht regional, sondern jede Familie macht so sein ihr Essen so genau unterschiedlich. Also Khurshi Kalaf zum Beispiel, so Sellerie, Lamm, Eintopf.
Oh Gott, das klingt schon total lecker.
Ja, es ist echt auch echt lecker. Du musst mal zu mir zum Essen kommen.
Sehr gerne.
Also ich mache es zum Beispiel immer mit Tomatenmark, aber sehr viele machen es ohne Tomatenmark. Ja. So, und dann sind die Iraner auch nicht so wahnsinnig. Also deswegen scheue ich mich auch immer davor, ein iranisches Restaurant aufzumachen, was ich wirklich auch mal so im Kopf hatte, weil ich liebe dieses Essen so sehr und ich würde das so gern teilen mit allen. Aber ich habe Angst vor den Iranern, dass die dann sagen, so schmeckt es aber nicht richtig. So,
weil, nicht wie bei meiner Mutter.
Ja, genau.
Bei meiner Oma. Ja. Ja. Ich glaube, das Problem gibt es, ich meine, ich kenne das auch aus dem Libanon, dass man dann immer sagt, ja, hier, meine Mutter, meine Oma hat es viel besser gemacht.
Macht das ganz anders. Ja. Und das ist doch gar nicht so richtig. Genau.
Ja. Ja. Was ich auch interessant fand, als ich da war, jetzt mal als ganz anderes Thema nochmal, aber an Produkten, die es dort gab, zu kaufen. Ich meine, du hast es ja erwähnt, so ein bisschen der Hass gegen USA, aber es gab unheimlich viele amerikanische Produkte. Hätte ja, ich nicht gedacht.
Dieser Hass also der USA ist auch nur ein Mittel der Propaganda. Also ja. Es gibt ja diesen am 4. November, das ist der Jahrestag der Besetzung der amerikanischen Botschaft, die ja zu Beginn der Islamischen Republik besetzt wurde. Und seitdem ist ja auch keine direkten diplomatischen Beziehungen mehr gibt. Also seitdem ist diese Botschaft im Iran besetzt. Und bei diesem Jahrestag, der immer natürlich instrumentalisiert wird und wahnsinnig viele mit Bussen angekarrt werden, vor allen Dingen auch sehr viele Schüler. Also man hat schulfrei an dem Tag. Es wird dann, ein Kollege sagte, meinem Kind haben sie heute gesagt, lass die Bücher zu Hause. Wir gehen heute auf die Straße demonstrieren. Und er hat gesagt, wie frustrierend ist das, lass die Bücher zu Hause in der Schule gesagt zu bekommen. Also sie kommen dann auf die Straßen und natürlich drehen wir dann immer, weil wir an diesen Tagen drehen dürfen. Aber ich weiß natürlich, was eigentlich ist. Also versuche ich wieder diese Bilder im Grunde genommen in die Wahrheit zu transportieren. Ja, aber wie machst du das, wenn du lauter Leute hast, die amerikanische Flaggen verbrennen und schreien Tod Amerika? Also habe ich so eine Gruppe von jungen Schülern gefragt, sag mal, wenn ich euch morgen ein Visum für Amerika besorgen könnte, würdet ihr gehen? Und die haben komplett vergessen in dem Moment dann, wo sie waren. Ja, natürlich kannst du das und so weiter. Und denkt natürlich, ausländische Journalistin kann sowieso alles, ja. Und sind total Feuer und Flamme gewesen und wollten alle dann natürlich nach Amerika und am besten heute schon als morgen. Also mir wurde dann das Material abgenommen und konfisziert, weil die natürlich dann gemerkt haben, was ich vorhabe. Aber ja, also ich kenne kein Land, in dem im Moment mehr Leute das Land verlassen wollen als den Iran. Die Sprachinstitute sind überfüllt, die Schlangen bei den westlichen europäischen Botschaften sind enorm lang für Visa und jeder will irgendwie das Land verlassen, weil sie einfach, also die jungen Leute gerade, weil sie sagen, hier gibt es einfach keine Zukunft mehr für uns.
Aber weil du es jetzt auch gerade nochmal angesprochen hattest, dass sie dir dein Material abgenommen haben, wurdest du schon mal verhaftet oder irgendwie?
Ja, also ich bin jetzt noch nicht im Gefängnis gelandet, ja, aber sowas wie mitnehmen, irgendwo hinbringen in so eine
Raum.
So einen Raum, positiv ausgedrückt, ja. Paar Stunden und so, ja. Auch Ausreise gesperrt, Pass abgenommen am Flughafen. Also,
weil du hast ja, glaube ich, auch
zwei Pässe. Iranische und deutsche Staatsbürgerschaft.
Weil dann
können sie mich natürlich noch mal mehr ärgern. Also ich werde... Das ist auch der Grund, warum ich gerade in Iran nicht einreisen darf, weil das Auswärtige Amt gesagt hat, das ist gerade im Moment heikel.
Ja, stimmt, weil du hast ja jetzt gerade in den letzten Wochen, als das jetzt so hochkochte mit dem
aus München Tod, berichtet,
genau, Soleimani, Passagier, Flugzeug, das abgeschossen wurde, warst du ja in München, ja.
Genau.
Und das lag dann...
Ja, es lag nicht daran, weil ich Weißwürste essen wollte am Nachmittag. So, nee, ich darf gerade nicht einreisen und...
Ja, okay. Ich habe dir ja gesagt, dass ich mit jedem Interviewgast noch so eine kleine Sache mache, dass ich dich bitte, etwas mitzubringen aus dem Iran oder was dich mit dem Iran verbindet, eine Geschichte dahinter etc. Und da bin ich natürlich gespannt, was du mitgebracht hast.
Also ich habe dir nur ein Bild davon mitgebracht, weil ich leider den Teppich nicht mitbringen konnte.
Das ist über den okay.
Ich eine Geschichte dir erzählen wollte. Aber das ist meine Lieblingsgeschichte. Und ich habe auch meinem Vater gesagt, wenn ich eine Sache erben möchte, also ich möchte nichts erben, nur diesen Teppich, den möchte ich haben, weil es gab einen Also meine Familie sind ja alle Teppichhändler und mein Onkel und mein Vater hatten eben zusammen Teppichgeschäfte und natürlich hat mein Onkel, der war in Teheran dafür zuständig, auch für Teppiche für den Einkauf. Dann hat sie mir meinem Vater nach Deutschland geschickt und der hat natürlich immer nach Teppichen so Ausschau gehalten. Und er war in London auf einem Zwischenstopp, kam gerade aus den USA und flog nach Teheran zurück und hatte dann eine Wartezeit von mehreren Stunden und sah dann in einem Laden, in einem Schaufenster einen Teppich und sagte so, ich kenne den Teppich. Und dann ist er reingegangen und hat so zwei andere Teppiche gekauft und hat dann gesagt, ja, und der im Schaufenster auch noch so, aber hat dann so das nebenbei eher so erwähnt, weil er nicht zeigen wollte, wie wichtig ihm dieser Teppich war, weil er hat gesehen, dass es der Teppich war, den seine Mutter vor 40 Jahren geknüpft hatte und verkaufen musste, weil sie arm waren. Und dieser Teppich dann Wochen später oder Monate später wollte er ihn zurückkaufen. Und dann war er aber ja aus Yazd schon weg nach Teheran verkauft worden. Und 40 Jahre später hat er ihn dann in diesem Geschäft gesehen und dann eben gekauft. Und mein Onkel ist ein sehr strenger, sehr ernster Mensch, aber er hat vor Freude getanzt. Ach, wow. Und dieser Teppich hängt jetzt bei uns in München.
Ach toll, ja. Das ist eine schöne Geschichte. Dann vielleicht noch eine abschließende Frage, die ich so immer jedem stelle. Und ich meine, vielleicht hast du es auch schon vorhin beantwortet. Was können wir vom Nahen Osten lernen oder vielleicht auch vom Iran?
Die Gastfreundschaft. Also ja. Die steht über allem. Dieses Herzliche. Mhm. Wirklich. Und sie sind herzlich. Also das würde uns allen gut tun. Ich merke es ja, wenn man freundlich ist zu den Menschen hier auf der Straße oder älteren Menschen, weiß ich nicht, hilft, in den Bus einzusteigen. Es geht einem selber dann ja so gut, wenn man freundlich ist und etwas Gutes tut. Und so ein bisschen mehr aufeinander achten. Und einfach mal, also meine Familie kocht nie Essen, ohne es den Nachbarn auch zu bringen oder den Bauarbeitern, die auf der Straße gerade irgendwie bauen oder die Müllabfuhr, die gerade kommt. Es wird immer geteilt. Mhm. Wenn die Gesellschaft im Iran nicht da wäre, der Sozialstaat würde nichts oder kaum was für dich tun. Die Gesellschaft hilft sich gegenseitig. Es wird zwar immer weniger schon auch, es war noch vor 40 Jahren anders, weil es den Menschen einfach auch schlechter geht, aber ich denke, wenn wir uns da ein bisschen was abschauen, dass wir mal wieder nach rechts und links schauen und einfach mal beim Nachbarn läuten und sagen, hey, ich habe gerade ganz viel Pudding gekocht, hier ist auch ein Schüsselchen. Ja, und übrigens, das leere Schüsselchen würdest du im Iran immer mit einer Füllung zurückbekommen. Also man würde dann nie, wenn man etwas bekommen hat, also so ein Pudding, sage ich jetzt mal, bekommst du, dann würdest du das leere Schüsselchen definitiv füllen mit Schokolade oder einem Apfel oder was du gerade gemacht hast. So.
Ist ein Gegengeschenk.
Ja, und das finde ich sehr schön.
Ja, ach super, das ist auch eine schöne Geschichte am Ende. Dann Nathalie, vielen Dank, dass du da warst, dass wir das so spontan hier einrichten konnten, hier sehr in der gerne. Aller Früh. Und vielen Dank für deine Arbeit und viel Erfolg noch und Khoda Hafiz.
Khoda Hafiz.
Ich bin schwer beeindruckt von Nathalie und ihrer Arbeit, die sie so macht. Natürlich bin ich das auch bei meinen anderen Gästen, na klar, aber ich denke, dass es sicherlich nicht immer so einfach ist, über ein Land zu berichten, mit dem man auch familiär noch so sehr verbunden ist. Man spürt ihre Liebe und Verbundenheit zu dem Land, aber auch ihre kritische Haltung und Entschlossenheit, mehr über dieses Land zu berichten und aufzuklären und damit auch bis an ihre Grenzen zu gehen. Was hast du aus der Folge mitnehmen können? Ich dachte, ich weiß schon einiges über dieses Land, aber Nathalie hat, finde ich, noch einiges einordnen können und ein paar tolle und spannende Geschichten parat. Ich freue mich auf viele weitere Gäste, mit denen ich sprechen werde und die dein und mein Wissen über diesen Raum bereichern. Also falls du jemanden kennst, mit der oder dem ich unbedingt mal in diesem Podcast sprechen sollte, dann schreib mir gerne. Ich freue mich auf dein Feedback zur Folge, zum Podcast und überhaupt, wenn du ihn weiterempfiehlst und likest. Also, Khoda Hafiz, tschüss und bis in 2 Wochen.